Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Die heutige Jugend, selbst auf der Hütte in der Schweiz, müssen die per Facebook miteinander kommunizieren, anstatt sich richtig ging. Ach so, ah ja, klar. Ja, ja. Also, ich sag euch, bei mir ging Folgendes ab. Ich habe mich an unsere Jugendfreizeiten erinnert, die ich miterlebt habe. Und ich dachte mir, was für eine coole Zeit. Die kann man nie mehr zurückholen. Das geht gar nicht. Also später irgendwann mal. Drum, Eltern, seid nicht erschreckt, sondern schickt eure Kinder dahin. Macht es, weil es ist echt cool. Es ist eine wertvolle Zeit und sie können mal richtig chaotisch sein. Und nicht ständig unter dem Diktat von uns Eltern. Ja, ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, aber ich habe hier was aufgehängt. Das ist der erste Satz unserer Gemeindevision, die wir uns als Gemeinde gegeben haben, beziehungsweise am Gemeindeleitungsteam erarbeitet haben. Und das ist der erste Satz und hier steht, wir brennen für Jesus. Und wir möchten, dass wir so jetzt gerade in den nächsten Monaten, also das soll jetzt mindestens 4 Wochen so da sein, bis es wir verinnerlicht haben, um dann in den nächsten Satz unserer Vision zu gehen und uns mal das so richtig durchkauen. Und heute Morgen, ihr könnt euch kaum vorstellen, worüber ich heute predigen mag. Ja, genau. Also, die Frage, die sich nämlich mir stellt, es sind ja hier so, ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht wirklich der Profi in Deutsch, aber es sind mal 3 Dinge, beziehungsweise eigentlich, wie gesagt, 4 Wörter, 4 Bestandteile. Es geht um wir. Wer sonst soll brennen für Jesus als die, die etwas mit ihm erlebt haben? Wer sonst, wenn nicht wir? Es geht um das Wir, nicht, Herr, ich sehe all die Not, schick ganz viele Menschen irgendwo hin, das zu machen, aber bitte nicht mich. Sondern wer, wenn nicht wir? Dann ist das zweite Brennen. Was tun wir? Glimmen, dahin dümpeln, aussein. Was ist das, was uns ausmacht? Ist es das Brennen? Ein drittes, für Jesus steht hier. Für Jesus. Es gibt so viele Dinge, für die Menschen brennen. Wir merken das, ich war zwar im Nachhinein enttäuscht und ich dachte mir, das hätte ich mir auch sparen können, weil ich am, wann war das Spiel Deutschland gegen Israel? Ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch. Auf jeden Fall war dann Spiel, Freundschaftsspiel Deutschland gegen Israel. Donnerstag. Und ich habe schon gleich bei uns daheim Bescheid gesagt, also du musst es akzeptieren, wenn Europameisterschaft ist, werden wir keine Tatorts oder andere Sachen angucken, sondern gucken wir Fußball. Das fand jetzt die Dani nicht so prickelnd. Ja. Jetzt ist die Sache die, da werden aus ganz normalen Menschen werden dann Fans mit Sier angeschmiert und so und mit irgendeinem T-Shirt dran und so und ole ole und sind nicht mehr wiederzuerkennen. Sie brennen für was? Für den 3. Platz oder für das Ausscheiden in der Vorrunde? Nein, für was brennen die? Es gibt andere, die brennen für Karriere, für das. Ich möchte doch was erreichen im Leben. Ich brenne für was brennst du? Oder bist du schon ziemlich abgelöscht und ernüchtert und sagst dir, es gibt eigentlich schon fast gar nichts mehr, wofür es sich zu brennen lohnt? Oder brenne ich für Jesus? Synonyme für brennen wären der Bedeutung nach, wenn es ums Feuerfangen geht, in Brand geraten, in Flammen stehen, ein Raub der Flammen werden. Bedeutung von lodern wäre glühen, aufbrennen, aufflackern, aufflammen, flackern, flammen, knistern, leuchten, strahlen. Bedeutung für sich entfachen wäre sich entzünden. Bedeutung für Helligkeit von sich geben, ausstrahlen, leuchten, beleuchten, glühen, scheinen. Bedeutung für auflodern wäre aufleuchten, ausbrennen, aufkommen, entbrennen, aufflackern. Bedeutung für anbeißen wäre annehmen, eingehen auf, sich einlassen auf, zubeißen, zugreifen, anbrennen, fliegen auf, sich begeistern, sich hineinsteigern, sich verlieben, Feuer fangen. Bedeutung für leuchten wäre scheinen, heiß sein, flammen, glühen. Bedeutung für dringlich sein, auf den Nägeln brennen, drängen, keinen Aufschub dulden, notwendig sein, pressieren, unaufschiebbar sein, eilen. Bedeutung für weitere Bedeutung wäre zum Beispiel lechzen, dürsten, fiebern, hungern, schmachten, sich sehnen, verlangen, begehren, dursten, begierig sein, aufgieren. Und Bedeutung für aufbrennen wäre anfangen, aufleuchten, ausbrechen, beginnen, glühen, lohen, losgehen, starten, aufflammen. Wir brennen für Jesus. Da stecken so viele Synonyme drin, was es bedeutet. Augustinus sagte, einer der wahrscheinlich wichtigsten Kirchenväter, sagte, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss etwas brennen, sonst ist, du kannst nicht sagen, Mensch, seid endlich mal gut drauf, das regt mich auf, dass ihr nicht gut drauf seid. Oder, Mensch, hab doch deine Hoffnung in Jesus, der schenkt dir Frieden und Freundlichkeit. Und das siehst du an den Angesichtern der Menschen, wenn du so redest, das wird kein vom Stuhlhauen überzeugen. In dir musst du selber brennen, was du auch in anderen entzünden willst. Jesus war gerade gestorben. Es war der große Traum geplatzt, dass Gott sein Reich hier aufrichtet. Für die Juden war das eine richtige Ablöschung. Selbst für seine engsten Freunde und Jünger. Es war die schlimmste Stunde eigentlich zu merken. Nicht nur, dass unser Herr und Meister hier gerade mal hingerichtet wurde, sondern wir können noch nichts mehr ausrichten, geschweige denn, ich hatte nur nicht mal den Mut, was auszurichten, geschweige denn, ich habe ihn sogar verleugnet. In so einer melancholisch-depressiven Phase gab es zwei Jünger, die einfach gesagt haben, das wäre so schön gewesen und wir wären dabei gewesen und haben sich dann auf den Weg gemacht nach Hause in ihre Heimatstadt Richtung Emmaus. Sind da unterwegs, rezitieren, was ist eigentlich gerade abgegangen? Haben wir das alles nicht begriffen, was unser Meister uns damals gesagt hat? Und waren am Diskutieren und gesellt sich da jemand zu ihnen. Wir wissen aus der Bibel raus, dass es Jesus war, der selber als Auferstandener sich dazu gesellt und gefragt hat, hey, von was redet ihr so gerade? Und die haben sich dann, sind stehen geblieben, haben sich angeguckt, haben ihn angeguckt und haben gesagt, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was hier gerade passiert ist? Das mit Jesus und mit, dass der gestorben ist? Jesus hört ihn interessiert zu und dann fängt er an, als ein beiläufiger Wanderer, der scheinbar von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ihnen das Wort Gottes auszulegen. Und sagt er, aber das musste doch alles so kommen. Wisst ihr nicht, wie es geschrieben steht? Könnt ihr alles nachlesen, Lukas 24. Irgendwann am Ende der Wegstrecke, es wurde schon leicht dunkel, es wäre Zeit für eine guten Abendgeschichte gewesen und dann tut Jesus, als wollte er weiterlaufen und die Jünger sagen zu ihm, ach komm, bleib doch bei uns. Es wird eh schon langsam dunkel und nötigen ihn, bei sich zu Hause einzukehren. Das wäre jetzt natürlich nicht so gewesen, wenn er ihnen unsympathisch gewesen wäre. Das wäre auch nicht gewesen, wenn sie das gelangweilt hätte, was er gesagt hat. Sondern rauskommt das nämlich, dass sie beim Essen sitzen und auf einmal ergreift der Gast, was ja total unüblich ist, stellt euch vor, zu euch kommt jemand, den ihr einladen, auf einmal übernimmt der so, ja, also, dann beten wir jetzt was essen und so weiter und machst du das, das würden wir überhaupt nicht dafür wirklich gut finden. So oft würden wir den auch gar nicht mehr einladen. Ach, wann hast du das letzte Mal jemand eingeladen oder hast du Angst, dass dir jemand das Heft aus der Hand nimmt? Auf einmal übernimmt Jesus die Leitung, brach das Brot, dankte und gab es ihnen. Und in dem Moment macht's und Jesus war weg. Und dann steht in Lukas 24, Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Das sagten sie untereinander. War es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen? Hat es nicht was von Begeisterung, von, ja, irgendwie stimmt's, ich kann es da noch nicht begreifen, aber da ist was, da ist was, das lässt mich nicht kalt. Ich möchte mehr davon hören. Und so ging's ihnen. Und die haben dann, obwohl es dann schon Nacht wurde, haben sie die Wegstrecke von Emmaus zurück nach Jerusalem relativ schnell hingekriegt. Ich glaube, die waren wirklich schnell unterwegs, voller Begeisterung. Keinen Aufschub, eilen, nicht nachlassen, nicht warten. Ich mache jetzt einen Sprung in die Offenbarung, Offenbarung 3. Und da kennen wir zwar die Verse, Offenbarung 3, Vers 20, das nehmen wir auch wunderbar für Evangelisationen oder für, wenn wir irgendwelche besondere Veranstaltungen haben. Und dann heißt doch, merkst du nicht, Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Was für ein toller Satz. Was für einladende Worte, wenn wir doch darum ringen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Und dann wird das auf jeden Fall irgendwann mit zitiert und dann gesagt, wer doch jetzt so Jesus kennenlernen will, der komme und der greift es jetzt. Ich mache das auch bei Heaven's Gates mit dem Vers, obwohl ich wohlwissend weiß, dass ich den Text, diesen Satz voll aus dem Zusammenhang reiße und voll gar nicht zum Kontext passt. Er passt so zum Gesamtbild der Bibel, dass Jesus uns ruft. Aber eigentlich, und das ist für mich das Spannende, geht hier dieses Sendschreiben des Johannes, der Apostel, der die Offenbarung schreibt, an Laodicea weitergibt. Und das ist mal interessant, wenn wir uns das mal anschauen und hier lesen. In Offenbarung 3, ab Vers 14. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige, der zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, es geht hier also um Jesus, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Kurzer Gedankenpause. Geht's nicht uns so, dass wir und die Gesellschaft um uns herum meinen, wir sind ja eines der reichsten Länder der Erde. Okay, wir sind nicht so wie Katar oder so, aber wir sind, würde man mal auf die Menge und auf die Masse sehen, sagen, wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Eigentlich selbst wer Unterstützung vom Staat bekommt, ist reich. Hey, Unterstützung vom Staat gibt's gar nicht in allen Ländern, in ziemlich wenigen. Lasse war jetzt in der Elfenbeinküste, ich glaube, dass es da manchen Menschen mitunter schlechter geht wie in Deutschland. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Und jetzt, merkst du denn nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, werde mit ihm miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Diese Einladung geht an dich und mich. Die ist nicht für die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, sondern für die, die schon mal eine Entscheidung getroffen haben, die schon mal mit ihm unterwegs waren und die dann vielleicht sagen, das waren noch Zeiten, als wir mit der Jugend unterwegs waren und unsere Freizeiten hatte. Missionseinsatz mit 20 in Rumänien, das war die beste Zeit meines Lebens. Hallo David, das ist schon 20 Jahre her. Wenn du keine neuen Geschichten hast, dann ist es echt uralt. Wenn du und ich keine neue Geschichte haben, wo wir sagen können, das war was, die Zeit mit Gott erlebt, das durchgefochten, das war nicht einfach, aber ich habe mich an Jesus geklammert. Die Leute werden uns fragen, wie kommt ihr durch die Wirtschaftskrise? Wo ist deine Sicherheit? Und dann wird's dir nichts bringen, wenn du sagst, ich habe auf Isländische, auf Griechische, auf Portugiesische, auf Italienische, auf Spanische Banken gesetzt. Oder sonst irgendwas. Woher nimmst du dir die Ruhe, obwohl du doch auch nicht mehr zum Fressen hast wie ich? Woher nimmst du dir die Gelassenheit, obwohl du auch nicht ständig nur vom einem Robinson-Club in den nächsten in Urlaub gehen kannst? Merkst du denn nicht, ich stehe an der Tür und klopfe an? Jesus hat ein Interesse, dass er bei uns neu reinkommt, dass wir nämlich nicht irgendwie lauwarm sind, ganz ehrlich, warum hätte Jesus gern, dass wir kalt sind? Einfach, damit es auch klar ist. Damit es klar ist, hey, der läuft nicht wirklich rund für mich. Lass es. Das finde ich ganz interessant, in einem Buch, das ich neulich gelesen habe, da geht's drum, wir haben angefangen, ständig ein Evangelium zu verkünden, dass Jesus uns immer hinterherläuft. Jesus hat eigentlich eher gesagt, hey, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wollt ihr auch gehen? Lasst sein. Wenn ich euch hinterherlaufen muss, wenn ich euch als Hund zum Jagen tragen muss, dann haut das nicht hin. Wenn nicht in euch was brennt, dann ist es verkehrt. Ich wünschte, ihr werdet entweder heiß oder kalt. Aber dass ihr lau seid, ich würde es mit meinen Worten sagen, das kotzt mich richtig an. Ja, nur, dass kein Missverständnis aufkommt. Ich predige in erster Linie für mich. Ich möchte mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Dem, der siegreich durch den Kampf hervorgeht. Hallo, es gibt einen Kampf. Ich kann mich erinnern, bei uns in unserer alten Gemeinde, es war echt eine spannende Situation aus unserem Lobpreisteam. Der Leiter ist in ein Dorf gezogen. Das war katholisch geprägt, also wirkliches Dorf. Also nicht so wie Sickenhofen oder keine Ahnung. Also wirkliches Dorf, paar Häuser, und auf einmal hatten sie den Wunsch, wir werden jetzt wohl doch unser Kind katholisch taufen lassen und damit es auch in die Kommunion kann und so. Und wir so, wieso das? Ja, weil das wird sonst gemobbt und wir möchten nicht, dass es blöd dasteht und so weiter. Und es soll auch in dem weißen Kleidchen da rumrennen können, die Tochter. Und dann zu denken, um Himmels Willen, das ist doch nicht geradlinig bleiben. Wisst ihr, ich glaube, es gibt ganz viele Katholiken beim Himmel. Halleluja. Okay, Theo, danke. Wir zwei sind die Einzigen, die das glauben. Und wir werden sicher staunen, wie viele davon da sind. Aber ich glaube, dass es darum geht, bin ich einem Massendruck erlegen? Das kann ja auch was ganz anderes sein. Wenn es selbst mit sowas ist, es könnte sein, wir wollen auch, dass unsere, was, deine Tochter hat und nicht die Pille? Ey, das ist ja mal altmodisch. Jetzt guck mal aber ganz flott, dass sie ihre Pille hierher kriegt. Das wäre auch so ein Mastro. Ja, ich möchte nicht, dass sie gemobbt wird. Nee, wir sprechen schon drüber, dass die da warten soll. Aber sicher ist sicher. Wenigstens sie hat die Pille, kann jeden Morgen eine Pille einwerfen. Was auch immer es sein kann, unter welchem Druck. Es wird einen Kampf geben und wir werden innerlich immer wieder in eine Zerrissenheit, in eine Herausforderung kommen, die uns was kostet. Aber es steht da, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Hey, das ist mal eine richtig gute Position. Da fühle ich mich wohl. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich finde ja auch den Namen David saugut. Und wenn ich so an König David denke, vor 3000 Jahren, was für eine tolle Person. Und gleichzeitig, welchen Kampf hat der auch manchmal kämpfen müssen? Und wisst ihr was? Ja, er ist gefallen. Er ist manchmal so schlimm gefallen, wo ich denke, um Himmels Willen, wenn ich Gott wäre, ich hätte ihm keine weitere Chance geben. Aber Gott ist anders. Gott ist treu und Gott ist liebevoll. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Text aus Offenbarung. Jetzt möchte ich wieder einen Sprung in Evangelium nehmen. Und zwar geht's mir jetzt in Matthäus 5, Vers 14, 15 und 16. Matthäus 5, Vers 14, 15 und 16. Da steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht im Verborgenen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr könnt euch erinnern, ganz am Anfang, ich habe die Frage gestellt, brennen wir überhaupt für Jesus? Wir sind Licht. Das heißt nicht, wenn ihr dann mal einst Licht seid, hoffentlich schafft ihr es irgendwann mal, Licht zu werden, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist so. Wenn ich mir jetzt so hier mal gucke, da sind ja immer viele Sachen unter so einem Predigerpult, da staune ich immer wieder, wie viel Platz da ist. Und dann habe ich doch hier mal ein Licht gefunden. Also, wenn ich jetzt angenommen diese Kerze bin, dann gehe ich zu Jesus und lass mich anzünden. Ihr seht, ich bin zu Jesus gekommen und ich komme nicht von der Begegnung weg, ohne zu brennen. Seht ihr alle? Okay. Also, jetzt heißt, ihr seid das Licht der Welt. Das Tolle ist, der Heilige Geist wusste ja, dass ich das heute predige und hat dann gemacht, dass es draußen nicht so hell ist. Mach mal bitte das Licht aus. So. Merkt ihr? So. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Hinter die Kanzel versteckt oder, was weiß ich, man könnte ja auch gucken, dass die anderen das nicht sehen, dass man es einfach irgendwie zumacht. Vielleicht denkt sich einer, oh, mein Licht, hoffentlich sieht's niemand. So. Und so denken wir manchmal, hoffentlich merkt niemand, dass hier irgendwas durchscheint von mir, weil ich bin zwar angezündet von Jesus, aber das ist mir unangenehm, wenn die alle auf mich jetzt blicken. Nee, das macht keiner. Sobald du ein Licht anzündest, machst du es irgendwo oben hin, dass es alle sehen. Also ein Freund von mir, der hat selber gebaut, hat eine große Firma, und bei dem, wenn man da aufs Klo geht, das hat mich jedes Mal fasziniert, der hatte kein Licht oben, sondern links und rechts von der Kloschüssel, unten 10 Zentimeter vom Boden weg, da waren 2 Glühbirnen. Und das sah natürlich sehr stylisch aus, aber das wird ja ehrlich gesagt keiner so machen. Nee, ich mache das Licht nach oben. Okay, ich verstehe, ihr sagt, Mensch, David ist ganz schön altmodisch, so eine Kerze, da, das ist doch nicht mehr in heutiger Zeit. Was bedeutet es denn auch? Also, ich habe mir gestern für ein paar Ranger-Dollar eine Taschenlampe gekauft. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann heißt es, in uns steckt die Energie zu leuchten. Jetzt ist die Frage die, Mensch, das ist so cool, was man alles findet. Also, wenn ich jetzt mir das so angucke, hier ist zum Beispiel eine Batterie. Ich wollte jetzt nicht hier rauskramen, eine Batterie. Manch einer sagt sich vielleicht, ich bin mir zu schade zum Brennen. Wer weiß, ob ich nicht irgendwann ausgebrannt bin. Und sagt sich, ich will gar nicht brennen. Ich warte einfach so am besten in der Batterienpackung und hoffentlich nimmt mich nie jemand raus und dann bin ich immer frisch. Habt ihr schon mal gesehen, wie Batterien nach ein paar Jahren aussehen, wenn sie nie gebraucht werden? Du und ich haben eine bestimmte Lebenszeit. Es gibt, wie den Tag unserer Geburt kennen wir, also zumindest der schon mal auf die Geburtsurkunde oder wenn man den Eltern vertrauen kann, dass die das richtige Datum gesagt haben. Wir kennen den Beginn unserer Lebenszeit, aber wir kennen nicht das Ende. Wann ist der Punkt, wenn das Ablaufdatum abgelaufen ist? Und selbst eine Batterie, die nie in Funktion war, die kein bisschen die Energie freigesetzt hat, ist irgendwann mal dahin. Die Frage ist, willst du eine Batterie sein, die nie wirklich gebrannt hat? Oder ist es was, wo du sagst, ich will die Energie einsetzen, die mir zur Verfügung steht? Und dann ist es so, manch einer hat vielleicht echt wenig Kraft. Wie zum Beispiel, also diese Lampe ist eine 1-Watt-Lampe. 1 Watt, oh, was ist denn mit 1 Watt, was kann ich schon mit 1 Watt ausrichten? Früher die Funzeln haben 40, 60 oder 100 Watt gehabt. 1 Watt. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich auch mit meinem Licht um? Wenn ich Licht sein soll, manch einer denkt sich, ich mache das so, ich sag einfach, so, Joachim, glaubst mir, dass ich Licht bin? Hä? Glaubst du mir? Und eigentlich ist es so, jetzt hat der Joachim da so einen Fleck und denkt sich, hey, super, der hat mich sowas von geblendet. Jetzt fehlt mir eigentlich komplett die Orientierung. Weil ich mit meinem Licht den anderen ins Auge blende. Guck mal, hä, was ich für ein toller Mensch bin. Hä? Hast du gesehen? Hä? Na, gell, da guckst du jetzt. Hä? Oder auf was zeige ich? Zeige ich mit dem was? Und jetzt, das habe ich mit der Sonja abgesprochen, ob das klappt, weiß nicht. Oder zeige ich zum Beispiel, ist mein Fokus auf Geld gerichtet? Und dann mache ich so, zack. Und jetzt, zack. So, da ist mein Fokus drauf. Oder mein Fokus ist auf Jammern gerichtet. Wo finde ich denn das Jammern? Mal gucken. Jammern. Zack, sage ich, da ist mein Fokus drauf gerichtet. Hier, seht ihr mein Licht? Mein Leben strahlt in die Richtung. Oder ist es vielleicht Karriere, die mein Leben ausmacht? Und dann mache ich so und die Leute sehen das. Und wo mein Licht hingeht, guck mal, wo ich das Licht habe, da guckt ihr auch hin. Und zack, ist es Karriere. Oder zeigt mein Licht weder den Menschen blendend in die Augen, noch sonst irgendwann zeigt auf Jesus. zeigt mein Licht auf Jesus. Die Schriftstelle sagte, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Manch einer denkt sich, ach komm, ich brenn's auf Jesus, aber das muss ja jetzt nicht jeder sehen. Ich hol's dann irgendwann mal raus, wenn ich's wieder brauche. Und ihr merkt, in dem Moment, wenn ich's wegpacke, ist nichts da. Scheinbar nichts da. Leute, unser Licht brennt, ob wir es wollen oder nicht. Unsere Batterie hat nur eine bestimmte Lebenszeit, Lebensbatterie, ob wir sie benutzen oder nicht. Jetzt sagen manche, ja, aber gibt's da nicht auch die, die ausgebrannt sind? Sind nicht die, die sich schon haben ausbrennen lassen? Bei Akkus ist es so, beziehungsweise beim PC, Laptop kann man so verstehen, ausgebrannt und kaputt sind die Akkus nur, die tief entladen sind. Heißt es so? Das heißt, wenn die gar nicht rechtzeitig wieder an die Ladestation kommen. Und wie ist das doch cool? Ich habe hier eine Ladestation dabei. Wenn du ein Akku für Jesus bist, geh rechtzeitig an die Ladestation. Das ist eine coole Sache. Kannst du echt mal abhängen, durchchillen. Könnte jetzt so eine Ladestation, könnte Gebetsabend sein, könnte einfach Zeit mit Gott sein, könnte Bibellesen sein, könnte egal was sein. Ladestation auftanken und achte drauf, dass sie nicht Tiefen entladen. Nein. Ja, danke. Das ist ja ein Wort. Okay. Und dann ist es so, wenn ich das Wort Gottes vor mir habe, wenn ich sehe, was doch Jesus sein Brennen für uns bedeutet, dann wird es doch mich entzünden. Eine Stadt auf dem Hügel liegt nicht im Verborgen, ist doch wie ein Bild der Gemeinde. Scheint über uns ein Leuchtkegel, dass die Leute sagen, die regen mich nicht nur auf, weil die uns alles zuparken, oder weil die so laut morgens Gottesdienst haben, sondern da geht echt eine Veränderung aus. Eine Lampe wird auch nicht angezündet, um wegzupacken. Es sollen echt alle sehen. Und unser Licht soll leuchten vor Menschen. Unsere guten Werke sollen sie sehen. Unser Wirken sollen sie sehen. Im Jahr 2001 gab es ein Fußballspiel, Bundesliga, Nürnberg gegen Leverkusen. Roberto, damals Fußballstar bei den Leverkusenern, hatte sich vorher überlegt, Mensch, was mache ich? Ich bräuchte irgendwie, ich möchte gern den Leuten irgendwie zeigen, dass ich an Gott glaube. Und hat sich dann über jemand, so ein Journalist, der unter anderem das Buch Fußballgott oder Gott auf Schalke oder die Fußballbibel geschrieben hat, hat sich von dem beraten lassen und gesagt, hey du, der heißt zufälligerweise David, ich habe seinen Nachnamen vergessen, der kommt aus Persien. Hey David, kannst du mir ein T-Shirt besorgen mit einer Message drauf? Und der so, hu, was für eine Message? Ah ja, dass die Leute wissen, dass ich Christ bin und so weiter, würde ich gern anziehen. Und er dann am Telefon, ja du, ich weiß jetzt auch nicht so recht, aber klar, ich überleg mir was und schick dir 3 oder 4 Muster. Jetzt hat er dem ein T-Shirt gemacht und da stand dann ganz groß drauf, Jesus liebt dich. Roberto hat's unter sein T-Shirt, unter sein Trikot angezogen. Das Spiel ist am Laufen. Ein Tor fällt. Und jemand läuft in die Kamera quasi hinein, hat das T-Shirt hochgerissen und da steht dran, Jesus lebt und er liebt auch dich. Und der David, wie auch immer er heißt, war völlig irritiert, sagte, das ist nicht mein T-Shirt und wer ist der Spieler? Und es war für Nürnberg. Und hat es nicht zusammengebracht. Zwar das heute, wir kennen den, ist jetzt von der Weltmeisterschaft nicht im Kader drin, ist Kakao. Hat damals für die Nürnberger gespielt, war eins seiner ersten Spiele in der Bundesliga, nachdem er für einen türkischen Verein in München gespielt hatte. Irgendwo dritte, vierte Liga, kommt nach München, kriegt eine Chance in die Bundesliga und reißt es hoch. Jesus lebt und liebt auch dich. Ratet mal, wer das 1-1 geschossen hat. Se Roberto und T-Shirt hoch. Jesus liebt dich. Kakao hat noch mal ein Tor geschossen. Am Ende hat zwar Leverkusen 4-2 gewonnen. Se Roberto wurde dann gefragt, wie ging es ihm eigentlich so in dem Spiel? Da sagt er, ich habe mich zum ersten Mal gefreut, als die Gegner ein Tor geschossen haben. Und Kakao war ja damals noch völlig unbekannt. Niemand wusste, wer das war. Er hat dann zwar vom DFB eine Bitte bekommen, er sollte keine T-Shirts mit christlicher Botschaft mehr drauf haben. Das ist nicht mehr gewünscht. Ihr wisst aber, er hat seine Haltung und seine Art und Weise. Warum machen diese Fußballstars das? Die brauchen das eigentlich nicht. Aber gleichzeitig, zumindest seitdem wir eigentlich diesen Aufschrei haben und einmal der Torwart von den Hannoveranern, wie hieß er nochmal, Robert Enke, sich umgebracht hat. Der hatte eine tolle Frau, hatte eine super Villa, war Nationaltorwart und erfolgreich in seinem Club und hat wohl es gibt ein Buch über sein Leben und da steht drin, es hat doch irgendwie alles keinen Sinn. Jetzt kommt ein Kakao, also mein und meinem Sohn sein Lieblingsspieler, toller Typ, 31 Jahre, aussortiert von der Nationalmannschaft. Und jetzt ist es ja auf hohem Niveau ein Leiden, zu sagen, oh, wie geht's dir denn? So, du hast zwar, 20 Millionen Euro und so, aber kommst du noch mit dem Leben klar? Und es ist tatsächlich so, erst da macht sich bemerkbar, ist der Glaube auch tragfähig. Das heißt, wir kommen an Situationen, wo es ähnlich uns geht wie den anderen und wo denn jemand vielleicht vor Verzweiflung sich umbringt, vor Sinnlosigkeit. Es gab doch vor ein paar Monaten der Schiedsrichter, der sich versucht hat, selber umzubringen. Wisst ihr, warum das so passiert ist? Warum der sich das Leben nehmen wollte? Es gibt in irgendeiner Zeitschrift, glaube Kicker, nicht nur, dass die besten drei Schiedsrichter benannt werden, die von den Spielern als die beliebtesten, als die besten angesehen werden, sondern es wird natürlich, gibt noch eine Negativliste, die schlechtesten drei. Und dieser Schiedsrichter hatte 3 Jahre in Folge den schlechtesten Platz. Und es hat den so fertig gemacht. Und er dachte, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich setze meinem Leben ein Ende. Ich habe mich zum ersten Mal darüber gefreut, dass ein Gegner ein Tor geschossen hat. Ein Kakao, der wird sich jetzt erst beweisen, wie geht er mit dieser Niederlage um, mit diesem Rückschlag. Und hat er dann immer noch die Leuchtkraft? Und das Gleiche ist vielleicht für dich. Hast du dann immer noch die Leuchtkraft? Johannes 15, Vers 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich habe immer verstanden gehabt, das meint den Märtyrertod. Ich habe immer gemeint, das bedeutet auf Jesus bezogen, er hat die größte Liebe, weil er sich für seine Freunde hingegeben hat, für uns sein Leben aushauchen hat lassen. Aber mir ist dann auch aufgefallen, beim drüber nachdenken über diesen Satz, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann denke ich an eine Frau wie die Mutter Teresa, dann denke ich an eine Frau wie die Jackie Pullingerto, die sich gesagt hat, ich gebe mein Leben für eine ganz andere Sache hin. Für mich war nicht Egoismus, Karriere, Geld, egal was wichtig, sondern ich habe mein Leben hingegeben für den, der mich liebt und der das Gleiche für mich getan hat. Hingegeben, also das heißt, wisst ihr, wir wissen nicht, wenn wir sterben, aber irgendwann ist auch jede Batterie kaputt, Akku leer, bist auch du und ich meinen letzten Atemzug. Und wofür haben wir in dieser Zeit gelebt, bis der Schalter um ist? Wir wissen, dass in jedem Christen der Heilige Geist wohnt. Aber nicht jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus schreibt den Christen in Ephesus in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen. Die Zeitform, die hier das griechische Verb, des griechischen Verbs müsste eigentlich so übersetzt werden, lasst euch fortwährend erfüllen, immer und immer wieder. Also worin besteht der Unterschied zwischen einem Christen, in dem der Heilige Geist wohnt, und einem, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Ich möchte euch das an einem Bild, das wollt jetzt nicht da unten rauskramen, so ein Gasboiler, wie ihn jeder vielleicht zu Hause hat. Bei meinem Onkel damals, das hat mich immer sehr fasziniert. Ich kannte das nicht, weil wir hatten eine Ölheizung, aber bei so einer Gasheizung, älteres Modell, siehst du immer so ein kleines Flämmchen. So, das ist ganz leicht am Brutzeln, hat so ungefähr diese Größe. Oh, heiß. Boah. Okay. Kleines Feuer, große Wirkung. Also selbst wenn du nur ein Watt hast, glaub nicht, dass du nicht viel ausrichten kannst. Auf jeden Fall, kleines Flämmchen im Gasboiler brennt, aber wenn du dann die Dusche angemacht hast oder das warme Wasser und dann hat es auf einmal Wamm gemacht und da ist eine richtige Flamme entzündet. Manch einer sagt sich, oh, das ist so schön, habt ihr so tolles Flämmchen, das reicht mir. In mir wohnt doch die Flamme. Aber ich sage euch, das wirklich Coole ist im Leben, wenn's Wamm macht. Da kannst du denn aus- und andrehen, Wamm, Wamm, Wamm. Immer fortwährend erfüllen, immer und immer wieder, heißt hier die konkrete Anweisung an die Gemeinde in Ephesus und eigentlich an uns. Es gibt Christen, die wie so eine Zündflamme sind, doch wenn der Boiler eingeschaltet wird, dann macht's richtig warm. Letzte Bibelstelle, Lukas 3, Vers 16. Da sagt Johannes der Täufer ganz klar, Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das soll warm machen. Das soll warm machen. Bei dir und bei mir. Oh, jetzt halt Feuer. Das ist aber eine heiße Sache. Feuer, das klingt, wenn Reinhard Bonnke vom Feuer Gottes erzählt, dann klingt er sehr begeistert, als wäre das zu der Erfüllung mit dem Heiligen Geist nochmal ein ganz neuer Schub. Ich sage euch, Feuer, das heißt, Feuer hat zum einen, oder Brennen hat was mit Leidenschaft und hat mit Gericht zu tun. Wenn wir uns Gott aussetzen, seinem Heiligen Geist aussetzen, dann wird er in uns Dinge aufzeigen, die nicht in Ordnung sind. Das Feuer macht das im Gold eingeschlossene Partikel, Unreinheiten, Schlacke, egal was, Schwefel, Holz, Stein. Feuer macht das, diese eingeschlossenen Partikel, wenn dann das Feuer so heiß brennt und das Gold zum Schmelzen kommt, dass das alles nach oben geschwemmt wird. So, das heißt, wenn du bei irgendeiner bestimmten Situation immer regelmäßig ausflippst, ist es das Falsche, wenn deine Familie dich eigentlich da versucht, in Ruhe zu lassen, damit du da nicht mehr ausflippst. Das ist das Falsche, sondern eigentlich ist es doch was wie eine Schlacke, die in dir drin ist, und jetzt wär's dann eine Zeit, dass es hochkommt und dann beiseite geräumt wird. Dass du irgendwann sagen kannst, weißt du was, das macht mir gar nichts. Ich flipp da gar nicht mehr immer wieder aus. Also für mich ist so, Dani, bitte mich nicht mit Dreck ins Gesicht anschmieren. als wir uns frisch befreundet haben, haben wir Reifen gewechselt, Dani und ich. Und sie hat mit ihren dreckigen Reifenfingern mich angefasst und das fand ich so überhaupt nicht lustig. Also da hat sie gleich mal gemerkt, wie ich auch echt zickig sein kann. Gleichzeitig muss man sagen, Mensch, David, ganz locker, kannst mit Seife wieder abwaschen. Mach dich mal geschmeidig hier. Es gibt doch so Eigenarten, die wir drauf haben und die Leute um uns herum versuchen uns wie so mit Glashandschuhe anzupacken, damit wir da nicht gekränkt sind. Lass es doch rausschwemmen und weg und dann ist es weg. Ich fand es so cool, habe ich echt neulich tolles Beispiel gehört. Jemand hat die Ramona heimgefahren, hat dann das Erlebnis am Erzhäusener Bahnübergang gemacht, irgendwie, dass sich jemand da eben total blöd in aufgefahren ist und sowas von heavy die Hupe gedrückt hat. Und dann sagt er, normalerweise, aber in dem Moment habe ich einfach nur gewunken und gelacht. Und dann dachte ich mir, wie cool, hä? Wie cool ist was. Das, was mich eigentlich doch zum Ärgern bringt, zum Ausflippen, soll aufkochen und weg beiseite geschafft werden. Brennen hat was mit Leidenschaft, mit Gericht zu tun. Gericht ist gut, dass Dinge, die uns eigentlich trennen, die uns auch in unserer Kostbarkeit, in unserer Wertigkeit herunterstufen wollen, dass sie ausgeräumt werden. Und wenn man jemanden liebt, dann bleibt man nicht kalt. Ich denke das immer wieder, hey, das sind so coole Begegnungen. Geh mal auf den Bahnhof und du weißt, wie Menschen sich echt freuen. Weinen, wenn sie jemanden verabschieden, dann rennen die Leute am Zug noch hinterher und winken. Habe ich auch schon gemacht. Oder diese Erwartung, hey, und jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Es ist nur ein kleiner Augenblick und dann, ich sehe den Zug schon reinfahren. Ich kann es kaum erwarten. Und dann, wenn man sich so begegnet, warum ist die Freude so groß? Weil man sich gegenseitig wertschätzt, mag, erzählen mag, wie es einem ging, mit und ohne ihn und was nicht alles war in der ganzen Zeit. Und vor allem jemand hat, warum möchte es der eine erzählen? Weil er hofft, dass der andere auch zuhört und andersrum. Gericht, muss ich das Gericht fürchten? Musst du das Gericht fürchten? Nur dort, wo wir übertreten. Als sonstiger Beisitzer in einem Gericht ist es doch völlig interessant, mal so ein Gericht mitzuerleben. Das heißt, nur dort, wo du und ich uns in eine unmissliche Lage, ich habe das letzte Sonntag gesagt, wenn die Polizei kommt, brauchst du gar nicht gestresst sein, sondern du kannst entspannt sein, wenn du nichts verbrochen hast. Wenn Gott, wenn du die Erlaubnis ihm gibst, dass er mit seinem Feuer in dir Dinge ausräumen darf, die da nicht hingehören, dann hast du keine Gericht oder Ähnliches zu fürchten. So, wir brennen für Jesus. Wenn wir für Jesus brennen, ist es automatisch, dass wir für die gleiche Sache brennen wie Jesus. Und was, wofür brennt Jesus? Ich sage euch, Jesus brennt für Menschen. Für dich und für mich, aber auch nicht nur die, die hier hereingehören, ist auch für die, die hier noch nicht hereingehören. Da draußen sind Menschen, die suchen einen Hoffnungsträger. Jesus ist die Hoffnung. Da draußen sind Menschen, die suchen nach Liebe. Jesus ist die Liebe. Da draußen suchen Menschen nach Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und die Menschen haben da draußen Fragen. Und Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Und wenn du wie ich nur ein Watt zur Verfügung hast, dann hast du die Möglichkeit, worauf zeigst du? Und es ist ja interessant, wo die Leute, meistens gucken die dahin, wo nicht nur wo ich bin, sondern wo die Lampe hingeht. Und wenn mein Licht auf Jesus weist, dann habe ich eigentlich schon alles richtig gemacht. Und es ist gar nicht schwer. Aber wenn es so ist, dass ich nur in der Gemeinde, oh Jesus, ich scheine für dich und ich lebe für dich und du bist so gut zu mir und so weiter. Und dann kurz gucken, niemand mich gesehen, ich gehe doch besser hinten raus. Und das Licht, selbst wenn es an ist, dann wieder verstecken mit der Bibel. Und wehe, den anderen kriegen es mit, dass ich für Jesus brenne. Also hier, mein Licht brennt noch, aber ich kann es ja wegpacken und trotzdem brennt's. Lass uns echt brennen für Jesus. Gospelhausgemeinde, lass uns brennen für Jesus. Nicht ausbrennen, brennen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass dein Licht in uns brennt und dass du eine Sehnsucht danach hast, uns mehr und mehr hineinzurufen in diese Nähe zu dir, dass wir den Mut und die Freude haben, wie ein Seroberto, wie ein Kakao, wie andere Menschen, ihr Licht leuchten zu lassen. Das auszunutzen, wenn Menschen auf uns blicken, dass sie durch unsere guten Werke, aber auch durch unser Handeln in schweren und in herausfordernden Situationen, dass sie da erkennen, ich zeige auf Jesus. Meine Geschwister, meine Freunde, sie zeigen auf Jesus. Und lass uns welche sein, die, wie es im Epheser steht, die sich immer wieder neu entzünden lassen, neu erfüllen lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, unser bete echt, dass das Auswirkungen hat in meinem Leben, aber Auswirkungen hat in dem Leben von den Menschen, die mir begegnen. Genauso auch mit meinen Geschwistern. Dass es Auswirkungen in ihrem Leben hat und Auswirkungen hat in dem Leben um sie herum. In Jesu Namen danke ich dir jetzt für deine Salbung, die uns zur Verfügung steht. Und ich bete dich, dass wir in uns immer wieder die Bereitschaft haben zu sagen, es soll Wumm machen. In Jesu Namen. Amen.